This podcast is brought to you by LMU Munich.
Sehen Sie da, das ist eigentlich sehr schön anzuschauen. Da sieht man so, wie die Glyptothek eigentlich 1831 da stand. Man würde sagen, in der Pampa, also im Grünen, fernab. Und wer scharfe Augen hat, kann auch noch erkennen, die Giebelskulpturen sind noch nicht fertig, auch die Nischenfiguren. Die Nischenfiguren sind erst 1862 drin gewesen. Man hat lang dran gebaut. Und man kann auch verstehen, dass man so einen Hain hinausfuhr, da wäre der Stiegelmeierplatz da draußen, so noch auf dem Weg nach Dachau, da stand die irgendwo. Und das ist, lässt ein bisschen erahnen, was das auch bedeutet hat. Der erste Bau, nur eine Natursteinfassade, man würde sagen Marmorfassade, außerhalb Münchens. Welchen Superlativ, das erste Museum Münchens und das erste Museum der Welt, das für antike Skulptur gebaut worden ist. Das schaffen andere Museen nicht so leicht. Ich zeige Ihnen noch einen anderen Superlativ. Eines der ersten Fotos, die überhaupt in München gemacht worden ist, das ist die Glyptothek. Die ist auch still gestanden. Die konnte der Steinheil da mit seiner Camera Obscura ganz gut aufnehmen. Gebaut hat sie, das wissen Sie alles, die drei Herren sind da ganz wichtig. Leo von Klenze in der Mitte als Architekt, dann daneben rechts der Bauherr. Ich sage es nur für weit hinten, so scharfe Augen können Sie es gar nicht haben. Das ist wer Ludwig I., dessen Büste steht in der Eingangshalle im Original, hier im Foto. Und rechts die Zeichnung, das ist Martin von Wagner. Ich habe sie alle drei gleichrangig nebeneinander gestellt und das ist nicht Zufall. Sondern, das sage ich schon für die Architekten, die auch herin sind, da sieht man, was bedeutet, wenn man Bauherrn hat und wenn man Berater hat. Das ist nicht der Bau von Klenze, so wie der Klenze immer dargestellt hat. So was der Klenze für Vorstellungen gehabt hat, das wäre nicht unsere Glyptothek, sondern hier sind drei beteiligt und vielleicht sogar der rechts außen hat mehr bewirkt für die alte Glyptothek und auch für die neue jetzt als Klenze selbst. Das schmälert nicht Klenze, sondern zeigt nur, wie elastisch auch Klenze war, auf seinen Auftraggeber eingehen zu können, auf Kritik eingehen zu können und daraus was Großartiges zu machen. Nicht ein Architekt, der, natürlich hat Klenze in seinen Biografien immer geschrieben, wie er sich ärgert hatte, dass ihm jemand reingeredet hat, aber das war Gott sei Dank so, sonst wäre der Bau nicht so gut geworden. Eines der wesentlichen Sachen, die Martin von Wagner als erstes schon herausbringt oder dem Klenze vorschlägt, ist der Vierflügelbau. Das hat der Klenze nicht gewollt, das ist ein Vierflügelbau. Das ist eigentlich der Grundentwurf von Wagner, den Klenze aufnimmt, aber natürlich wunderbar gestaltet. Also der ist ein derartig geschickt gewesen in Räumabfolge. Wer ein bisschen genauer hinschaut, merkt auch Unterschiede auf dem linken Bild, immer von innen aus jetzt gesehen. Warum bin ich eigentlich so kratzig heute? Auf dem linken Bild ist der Durchgang mit dem Säulendurchgang, dass man mitten in den Hof reingehen konnte, ohne Geschlossenheit. Es war eine fixe Idee von Ludwig I., der sich dies nicht ausreden lassen wollte. Unbedingt, dass man reinschaut, in der Mitte sollten dann auch noch Bäume sein. Und es war, hier war sich Klenze und Wagner einig, man muss den König davon loskriegen. Es war ziemlich schwierig, das schaffte eigentlich am besten immer Klenze, der hätte auch Diplomat werden können, wie er das hingezogen hat, dem Ludwig das im Mund zu legen, dass Ludwig am Schluss gemeint hat, er hat es auch entschieden, aber das war dann Klenze. Wer nochmal das Bild rechts und links unterscheidet, sieht, dass der dritte Raum hier einfach länger ist, das wäre der Eginetensaal. Martin von Wagner wollte die Egineten breiter aufgestellt haben, als es Klenze wollte, wollte den Saal verlängern. Das war von der Symmetrie nicht so gut. Im Grunde genommen ist man da dankbar, dass sich der Klenze durchgesetzt hat. Wagner hat nur seine Skulpturen im Kopf gehabt, also gar nichts anderes. Die ganz andere Raumformen, das ist natürlich schon die ganz große Leistung von Klenze. Das ist ein so bedeutendes Werk wurde, das ja praktisch alle Antikmuseen später beeinflusst hat, liegt an der Leistung Klenzes, hier zum ersten Mal eine historische Abfolge zu machen. Er zitiert es selbst, der Beschauer folgt dem Wege, welche die Kunst selbst durchlief. Wagner hätte lieber gehabt, einen Raum Götter, einen anderen Raum Heroen und so weiter. Klenze wollte das, was uns heute völlig selbstverständlich ist, hier zum ersten Mal für ein Antikenmuseum, dass man durchgeht, man fängt an, bei der ägyptischen Antike, dann kommt die archaische, dann kommt oben, was oben sind, kommen Festsäle, ein Wunsch von Ludwig, den keiner der anderen wollte, dann die römische Kunst und es endet am Schluss mit der Kunst der damaligen Moderne. Ich möchte es jetzt nicht so lange abhandeln, das ist auch schon publiziert, aber Sie sehen hier den Grundrissplan, so wie er dann umgesetzt worden ist. Was der Unterschied zu zuvor ist, ich gehe nochmal zurück, vielleicht schafft es das. Warten Sie, jetzt habe ich zwei gemacht. Schafft es das? Sie sehen bei den ersten Plänen immer noch die Fenster eingezeichnet. Auf die komme ich später nochmal zurück. Das hat dann Klenze später aufgegeben. Und da sehen Sie aber jetzt also, erster Raum wäre ägyptisches, dann kommt der Rundsaal, wo archaische Kunst sind, dann die Ägineten, dann Klassik. Dann wären wir hier zum Beispiel der Klassik, dann wären da die Festsäle, wo heute jetzt die Ägineten stehen, Römersaal und am Schluss wäre dann der Saal des 19. Jahrhunderts. Jetzt, nur damit Sie ein bisschen eine Vorstellung haben, ein Bild, das wäre der erste Raum, darstellende der Obelisk, der jetzt in dem Museum ist. Wunderbare, wir haben das als einziges, wir haben keine Farbfotos, sondern wir haben nur drei Aquarelle, die zufälligerweise ein Schullehrer aus Weißenburg 1938 gemalt hat, die uns in etwa zeigen, wie die Säle koloriert waren. Es hat gar keinen Sinn, das Ihnen vorzulesen, weil es man sich gar nicht so vorstellen kann. Und im letzten Saal etwas, was heute noch schwerer vorstellbar ist, der Saal der Neueren, hier mit dem Adonis von Torvalds und links der Paris von Canova, der im Eingang, der Eingangshalle der neuen Pinakothek steht. Das waren also einst hier gestanden. Auch interessant, wir haben da ganz wenig Fotos davon. Ich gehe auf drei Punkte ein, die interessant sind. Das eine ist die Beleuchtung. Das andere ist etwas, was für Klenze sozusagen ganz wichtig war, die Pracht des Gebäudes, wo es immer Auseinandersetzungen gab. Und wo man vielleicht daran erkennen kann, dass das auch später eine große Bedeutung beim Wiederaufbau hat. Das Problem war, im Klenzes Entwurf, den Ludwig abgesegnet hat, sieht man, ich gehe jetzt vielleicht doch mal hin, sieht man, dass alle Räume Fenster hatten, unten und oben die Bogenfenster hatten. Also noch größer als hier war das vorgeschlagen und das hat Wagner gefordert. Klenze hat jetzt den Entwurf nicht gehabt. Dann heißt es ganz frech, Museum ist kein Badehaus, müssen Fenster her. Und Wagner konnte sich durchsetzen mit dieser wunderbaren Sprache und Ludwig hat es für sich genommen und Klenze musste seinen Entwurf abändern. Die Ägineten, die hier in dem Raum sind, bekommen Oberlicht. Da sehen Sie oben eingelassen, das ist also Oberlicht, also die Ägineten bekommen Oberlicht. Griechische Plastik kann nur von oben wunderbar beleuchtet werden und die anderen Räume bekommen Licht von der Seite noch mehr als hier. Ganz freie Bogenfenster und dreigegliederte Fenster. So war der Bauplan, wie es gemacht worden ist. Nun war es so, gegen den Wunsch von Ludwig, von Klenze und von Wagner, wünschte Ludwig diese Festsäle. Das ist so ein Gedanke, ich glaube nicht, dass es daran lag, dass Ludwig Feste feiern wollte. Der war viel zu sparsam, der hat auch nicht Feste gefeiert. Sondern es war einerseits der Repräsentationsgedanke, aber der andere, der wichtiger war, er wollte zusammenbringen, ein Gedanke, der ihn sehr bewegte, wieder Architektur, Malerei und Skulptur. Natürlich unter Dominanz der Architektur. Und da wollte er Cornelius sozusagen, den Wiedererdecker der Monumentalmalerei, dem wollte er hier ein großes Denkmal geben. Und dazu musste er Festsäle haben, frei von Skulpturen. Um in dem Plan zu bleiben, 1816 Grundsteinlegung, 22 Eröffnung, hat man sofort begonnen, im Norden, also in den Festsälen zu bauen, damit die Mauern austrocknen. Das war so der Gedankengang. Dann baute man dort schon auf. Und zu dieser Zeit hat man die anderen Räume noch gar nicht begonnen gehabt. Jetzt war jetzt das Problem, ich versuche es jetzt ein bisschen kurz zu machen, weil ich weiß, wie wir mit der Zeit liegen, war das Problem, dass der Klenze selbst nicht genau wusste, wie er mit Licht umgehen muss. Also ob das notwendig ist. Er hat dann gemeint, ich mache in den Festsälen, brauche ich ja kein so viel Licht, da ist ja Licht nur oben am Deck notwendig, da genügen die Bogenfenster. und hat dort keine Fenster unten eingebrochen. Hat dem König noch mitgeteilt, oder damaligen Kronprinz, falls er es doch will, kann er es immer noch machen. Dann hat er also das bauen lassen, die waren ja alle unter Zeitdruck gestanden. Ludwig war immer so, es musste ja alles so schnell fertig sein. Der war unter Zeitdruck gestanden, ließ das bauen, dann waren die Räume schon eingewölbt und dann hat man ausgerechnet in diesen Räumen, die jetzt hier sind, die nach Süden geöffnet ist, hat man die erste Stellprobe gemacht und hat dort rein Gipse gestellt, dort Skulptur reingestellt und dann empfand Glänze, Licht reicht und hat das Licht auch bei den anderen Räumen weggelassen, hat die unteren Fenster gegen den unglaublichen Widerstand von Wagner weggelassen. Im Glauben, es wird gehen, und hat sogar die Fenster wieder zugemauert. Also man hat beim Wiederaufbau der Glyptothek 72, hat man sogar die zugemauerten Fenster gefunden. Also man hat die Fenster schon gehabt und wieder zugemacht. Glänze wollte den Hof damit etwas geschlossener haben. Auf diese Weise entsteht dieses große Problem der Glyptothek, dass es zu wenig Beleuchtung hat. Das war denen aber bekannt. Glänze schreibt selbst, ich könnte es vorlesen, schreibt selbst an Wagner, dass man in München nur 14 Tage Sonne hat, sonst ist es immer ein bisschen trüb. Und das war natürlich eigentlich im Grunde genommen ein bisschen daneben. Jetzt schauen wir mal die Festsäle an. Die Festsäle selbst sind natürlich in dieser ganz großartigen, das ist der sogenannte Trojanische Saal, aber das ist jetzt für Sie nicht so wichtig. Das ist also der Raum, wo man probiert hat damals, und diese Festsäle sollten von Skulpturen gleich bleiben, sodass es in diesem Raum auch unnütz gewesen wäre, so viel Licht zu haben, weil Sie sehen ja, dass nur ab den Gesimsen die Gewölbe, die Lünette, die sind ja bemalt. Unten ist ja einfach nur Stuckalustro, da braucht man nicht so viel Licht. Aber diese Räume natürlich, die waren völlig ungeeignet, überhaupt Skulpturen aufzustellen, weil von diesen farbigen Fresken ist ja ganz wenig Licht runtergefallen. Während in diesen Räumen, wenn man jetzt sich das zudeckt und das alles oben vergoldet und weiß macht, dann ist auch, wenn es ja ganz trüb war, ist das einfallende Licht schon sehr gut reflektiert worden. Also ich halte das immer für eine gewisse Problematik, wenn man heute an Fotos sagt, die Glyptothek war so schlecht beleuchtet. Die war anders beleuchtet. Natürlich, weil das Licht, die weißen Decken und das viele Gold hat es ganz gleichmäßig das Licht runterfallen lassen. Wenn es natürlich ganz regnerisch war und trüb war, wird es schon zu wenig gewesen sein. Aber allgemein war das schon ein wunderbares Licht, nur halt abhängig von der Natur sehr, das ist klar. Aber ein Licht, so wie es sich auch Wagner vorgestellt hat und auch Glänze vorgestellt hat, ein reines Oberlicht, das Schräglicht war, spielte gar nicht so eine große Rolle. Das ist also ein Punkt, an dem man sich damals schon sehr schwer tat. Es wäre natürlich günstiger gewesen, unten die Fenster offen zu haben und beim Sonnentag mit Läden zuzumachen. Genau so war das geplant. Die unteren Fenster hatten alle große Läden vorgesehen, mit denen man das zumacht, das Licht zu steuern. Es war sozusagen der Ateliergedanke, den man dazu verfolgte, auch in einem Museum. Der nächste Punkt, der dann eine ganz große Rolle spielte, ist natürlich der Prunk. Dieser ungeheure Prunk, ein Gegensatz ohnesgleichen zwischen Wagner, dem Berater, und Glänze, während Wagner natürlich ganz einfache Räume wollte und nur ganz, also er spricht davon, also der Glänze spricht von seinem ekligen, verfaulten Ei, die Farbe, während der Wagner wollte so Sandsteinfarbe, die Wände, keine Vergoldungen, keine Malerei, ganz einfache Sockel. Das ist ein Gedanke und Glänze hat den anderen und er schreibt, uns deucht, dass die stoische oder fast zynische Einfachheit der Wohnungen, welche Herr Wagner den Göttern des Altertums bestimmt, in einem zu großen Abstand mit den Hallen des Olympischen Palastes steht, in denen wir gewohnt sind, sie uns zu denken und wo sie uns Homer und Hesiod darstellen. Natürlich ein interessanter Aspekt, da steht ja gar nichts dran, also weder bei Homer noch Hesiod steht da was drin, aber es ist ein interessanter Gedanke, er wollte preisen die Kunstwerke durch eine wertvolle Umgebung. Also sozusagen wie ein Ring fassen. Das ist der Gedanke von Klenze. Ludwig war davon begeistert, das kam natürlich ein bisschen seinem Repräsentationsgedanken entgegen. Beim nächsten Bild sehen Sie es ganz gut, wir sitzen jetzt in dem Raum. Links das Aquarell, rechts das Zeichnung, da sehen Sie dann, welche Pracht dieser Raum einst hatte. Und, aber Ludwig selbst war schwankend. Er schreibt einmal an Klenze: Wird nicht der marmorwände Glanz die Wirkung der Antiken, welche doch die Hauptsache mindern, frug er 1820 Klenze. Dem Klenze, der also unglaublich wortgewandt war, der antwortet ihm, also, dass seiner Majestät und der Kunst der München daraus mehr Ruhm und Ruf erwachsen ist, als aus allen begonnenen Werken. Was ich gewollt, ist wirklich erfolgt. Überrauschende Pracht des ganzen Eindrucks hat die Seele des Beschauers feierlich gestimmt. Das kam natürlich bei Ludwig auch an und da hat der Klenze fertiggebracht, obwohl Ludwig selbst Bedenken hatte, diese prachtvolle Ausstattung hat dann Klenze durchsetzen können, die damals schon erhebliche Kritik erregt hat. Es ist erstaunlich, dass schon vor der Eröffnung und nach der Eröffnung die wirklich scharfe Kritik nicht an den Cornelius-Fresken waren, sowas, die sind sehr gefeiert worden, sondern an der Pracht, an fast der geschmacklosen Pracht, wie man es daheim fand. Ich kann das nicht so nachvollziehen, das sind Entwürfe von Klenze für Fußböden. Ich finde es wunderbar. Also das war ein ganz großes Kunstwerk. So wie ich sage, dass die jetzige Glyptothek das schönste moderne Museum ist, war die alte Glyptothek auch das schönste klassizistische Museum. Es war ein perfekter Bau und Klenze war ein ganz großartiger Mann auf dem Gebiet, ein wunderbarer Architekt und Dekorateur, der natürlich etwas bewirkte in seiner Form, wie er es darstellen wollte und wie es auch Ludwig sah, dass das Museum nach kurzer Zeit erstarrt war. Wenn man so, wie ich es vorher zeigte, alles so aufstellt, so ganz genau festlegt, dann ist einmal das Museum voll, da kann man nichts mehr machen, dann ist es vorbei. Dann war das Museum geschlossen. Es war im Grunde genommen mit dem Augenblick, in dem es dauerte ungefähr 20 Jahre nach der Eröffnung, 1850, war das Museum völlig vollendet. Damit war natürlich gerade die Zeit, wo die Archäologie jetzt große neue Entdeckungen machte, ging an München vorbei, wobei man sagen muss, vielleicht hätte auch Maximilian oder Ludwig II. Auch nichts gekauft, wenn viel Platz gewesen wäre. Ein Punkt, den noch Ludwig selbst macht, als man in London sehr viele assyrische Reliefs verkauft, geht auch München in den Markt, kauft 7 Reliefs und der späte alte Klenze muss in seinem letzten Lebensjahr nochmal entwerfen, einen Zusatzbau, den sogenannten assyrischen Saal, den Sie hier sehen, in der dann diese assyrischen Reliefs eingebaut werden. Klenze hat die Fertigstellung nicht erlebt, also 1863 entworfen worden. Ein Bau, der schon diese Homogenität der Glyptothek fast eher stört. Aber das zeigt schon das Problem, man findet was, man kann es nicht verwenden, das Museum hat keinen Platz mehr. Das wird jetzt im ausgehenden 19. Jahrhundert zum großen Problem und man füllt jetzt schon die Räume. Man tut die Räume, auch die Räume der Festsäle werden jetzt vollgestellt. Als am Anfang des 20. Jahrhunderts Bissing das wunderbare Grab auf der Meserete gibt, werden die hier reingesetzt. Das sind ganz schwierige Fotos gewesen, weil, wie ich schon eingangs sagte, oben die farbigen Wände bringen kein Licht herunter, die waren schlecht beleuchtet. In diesen Räumen stehen aber jetzt nicht nur Antiken, sondern stehen unter den Trojanern inzwischen auch moderne Kunst. Denn nichts ist so gewachsen wie die moderne Kunst, die hat sich fast verdoppelt. Und der Saal der Moderne war schnell voll und so steht dann alles, was in der Neubrunner Kritik an Plastik rumsteht, damals schon erworben, das steht jetzt da drin, auch Stuck und so etwas, da steht dann einträchtig unter Troja steht dann auch der von Meunier oder von Stuckfiguren zusammen mit Amasias und darüber kämpft dann noch Achill. Also da hat man alles schon aufgegeben, da merkt man, wie schwierig es wird, dass die Konzeption so festgelegt war. Ein anderes Problem ist, das Museum war nicht sehr besucht. Es galt als das unbesuchteste Museum Münchens. ich zeige noch ein Bild, als man Bürger meint, man könnte auch die einfachen Leute mal ins Museum bringen, macht dann der Simplicissimus diese wunderbare Karikatur, dass die einfachen Leute einmal versuchen, die oberen 10.000 in die Glyptothek reinzutragen. Es ist ihnen nicht gelungen. Also wir haben im Jahr so viele Besucher wie die ganze Zeit seit der Eröffnung hatten. Also das ist nicht angekommen. Und das ist ein interessanter Aspekt. Das ist nämlich genau die Zeit, wo der Humanismus in Deutschland am besondersten blühte. Also es ist nicht da, hat jeder Latein gelernt und jeder hat Griechisch gelernt, selbst wenn er später Physik studierte. Also das war aber in der Glyptothek, in dieses kühle Gebäude, das ging nicht. Selbst konservativ, ich habe das mal alles gesammelt, selbst sehr konservative Menschen fanden das etwas schwierig. Es ist sozusagen diese ganze Perfektion, dann diese große Zeichnungen von Cornelius, diese wunderbaren Bilder, die waren für die Zeit schwer zu lesen. Da brauchte man schon damals Kataloge, wo man schauen musste und wusste, wer könnte der Mythos sein. Heute wüsste sowieso keiner, aber damals wussten es auch schon ganz wenige. In derselben Zeit hat man aber schon begonnen, auch Gedanken zu machen, wie man das verändern kann. Man hat Pläne gefasst, die Glyptothek zu verdoppeln, hinten anzubauen, neue Räume auszulagern. Das sind alles Gedankengänge schon der 20er, auch später der 30er Jahre. Das Ganze wurde dann beendet durch den Krieg. Sie sehen diese Bilder, Sie sind jetzt wieder im selben Saal, wo Sie jetzt sitzen. Hier der barbarische Faun, der steht da in der Mitte, hier steht noch sein Sockel. Die Glyptothek ist ohne große Verluste von Skulpturen davon gekommen. Es wurde alles 1939 schon ausgelagert. Nur was man damals für wertlos hielt, blieb herin. Das andere hat es erst im Juli 1944 sind dann diese schweren Angriffe gewesen, wo es die Glyptothek, das ganze Dach abbrannte. 50 Brandbomben drauf. Die Räume selbst hat nur der Römersaal Totaltreffer gehabt und Eingangssaal. Man muss das einfach mal so sagen. Der Saal, den es ganz schwer erwischt hat, war der Römersaal hier links, hier oben. Die anderen waren eigentlich erhalten. Und wir haben Briefe ganz genau, wo Diepolder zum Beispiel am 21.07.1944 schreibt, die Fresken von Peter Cornelius haben sich, soweit sich das bisher feststellen ließ, kaum gelitten. Eine Notbedachung wäre möglich. Man hat es auch damals geplant, aber das hat man natürlich nicht durchführen können. Das heißt, die Räume, die Sie jetzt im Foto sehen, hier, das wären so die Festsäle, links, Göttersaal, rechts sehen Sie dann, wie der ausgesehen hat, nach dem Krieg, die waren im Krieg und in den ersten Jahren nach dem Krieg ganz erhalten. Das ist eine Legende, dass die zerstört worden sind. Es ist fast ein bisschen traurig zu sagen, dass man schon damals sie aufgegeben hat, dass man so gar nicht einmal das Geld ausgab, um sie zu fotografieren, obwohl es beantragt worden ist. Man hat die einfach lassen und man fand sie nicht notwendig. Peter Cornelius war nicht mehr so geschätzt. Der damalige Direktor fand auch die reiche Ausstattung nicht schön. Er hat schon 1946, das Ministerium war unglaublich aktiv, wenn ich das jetzt sagen darf, hat 1946 schon versucht, zusammenzustellen von allen Museumsdirektoren, wie wollen wir den weitermachen, wie wollen wir den bauen. Es gibt alles in Gutachten erhalten und dann hat selbst die Glyptotheksdirektion damals entschieden, man soll es nicht wiederherstellen, man soll es modern machen. Das war natürlich ein schlechtes Zeichen. Damit vergingen aber die Jahre, man hat nichts gemacht. In den nächsten Jahren fällt es herunter. Sie sehen, wie die Fresken nachgelassen haben nach ganz kurzer Zeit, wie immer mehr vom Stock runterfällt. Da ist dann sozusagen doch der Großteil ist dann nach dem Krieg kaputt gegangen. Man hat dafür Verständnis, als man für die Glyptothek keine Notbedachung machte. Ganz München, 200.000 Leute waren obdachlos geworden und so etwas. Da hat man andere Probleme gehabt. Nach dem Krieg kam was Zweites hinzu, was man auch nicht weiß. Es war die Glyptothek Gefängnis. Gefängnis für Amerikaner, die ganzen Räume wurden dafür benutzt. Man hat das gar nicht so als ersten Augenblick gebraucht und so hat man in dieser Zeit natürlich auch vieles hat man nicht mehr bewacht. Da gerade diese Räume, die Cornelius-Räume, Und der Keller unten drunter war lange Zeit dafür im Gebrauch. Und da ist es wahrscheinlich auch vieles noch schneller kaputt gegangen, als es möglich sein musste. Ich zeige Ihnen jetzt ein Bild. In dem Ende der 50er Jahre hat der Wiederaufbau begonnen, der Römersaal. Und rechts, wie man den Römersaal eingewölbt hat. Und das ist ein interessantes Bild. Das zeigt, dass man zu der Zeit die wiederherstellen wollte. Die Glyptothek sollte wiederhergestellt werden. Vielleicht gehe ich doch hin. Man hat diese Räume haben immer hier so Kassetten. Und diese Kassetten sind, so wie Sie sie auch da oben sehen, die sind in Ziegel ausgemauert. Und diese Kassetten im Römersaal sind etwas komplizierter. Die hat man extra den Platz freigelassen, leider nicht gemauert, sondern mit Gips einsetzen wollen und wollte eigentlich den ganzen Saal wiederherstellen. Man wollte die ganze Glyptothek wiederherstellen, zumindest im Stuck. Das war in den 50er Jahren, späten 50er Jahren, die offizielle Meinung. Dafür wurde auch das Geld ausgegeben. In den 60er Jahren ändert man es ein bisschen und schafft so eine Lösung, die ja in München sehr üblich geworden ist. Man schafft so, ich sage immer, Glänze Light dazu, etwas spöttisch. Man meinte, man könnte so ein bisschen reduzierten Glänze machen. So wie Sie es links sehen, das schaut besonders trostlos aus, also nach meiner Ansicht. Aber da hat man, hier sehen Sie den Raum, den nächsten Raum, das wäre, wo Sie jetzt sitzen, da hat man die Wände hergestellt, weiß, Proben gemacht, aber ohne die ehemalige reiche Verzierung. Ich glaube, das wäre keine gute Lösung gewesen, obwohl das ja oft durchgeführt worden ist. Aber auch das hat nicht gefallen. Aber das Spannende an der ganzen Diskussion ist was anderes. So wie in der klassizistischen Glyptothek, das Problem war der Cornelius seine Festräume für die Beleuchtung, dass man am falschen Raum probiert hat, die Fenster, und dadurch die Glyptothek so eine schlechte Beleuchtung hatte. So war es auch jetzt, dass selbst die größten Befürworter, also die leidenschaftlichsten Liebhaber von Glänze und Cornelius, die streckten natürlich zurück, den Cornelius nachzumalen. Was macht man mit den Festfällen? Alle anderen Räume, den Stuck, hätte man wiederherstellen können. Hätte Proben gehabt, war ja genug noch da an Fragmenten. Aber den Cornelius nachzumalen, anhand von Fotos oder die Zeichnungen waren damals in Ostberlin, die in den letzten Jahren gezeigt worden sind, das hat sich niemand getraut. Was macht man dann mit den Festsälen und so vergingen die Zeit? Man konnte sich nicht entscheiden. Ich sehe das inzwischen als positiv an, weil das wäre sicher die schlechtere Lösung gewesen. Und dann kam in den 60er Jahren der Vorschlag von Josef Wiedemann, die Glyptothek so zu machen, wie man sie jetzt praktisch sieht, am Anfang aber eigenartigerweise noch mit geschlossenen Fenstern, also keine Fenster aufgebrochen. Sie sehen so eine Zeichnung in Ziegel alles und da merkte man, dass das dunkel ist. Also als ich hier anfing, waren die Fenster noch nicht eingebrochen, da war es dunkel. Und da sagte man, wie soll das gehen mit dem Licht und so weiter. Und da kam dann der Gedanke auf, die Fenster einzubrechen, das Sie erkennen, so im Hof der Glyptothek, wo jetzt die Fenster eingebrochen waren, nicht ganz so groß wie unter Wagners Wunsch damals, aber eigentlich die Aufnahme der ursprünglichen Konzeption. Diese ursprüngliche Konzeption wurde dann noch verbessert, indem man die Wände weiß schlämmte. Sie sehen also praktisch hier den originalen Glänze, mit dem Erstglänzeentwurf, sogar mit dem Fenster und sogar mit dem schönen Satz von Ludwig an Glänze, dass Sie wissen, wie gut, wie schön mir die unbegleiteten Wände gefallen haben. Auch Ludwig hatte schon diese Lösung als Möglichkeit gesehen, dass man es in Ziegel lässt. Der Vorschlag war natürlich von Wagner, der das auch kannte und sowas, Caracalla-Thermen, sowas, riesig Ziegelgewölbe, schaut toll aus. Glänze selbst hatte das auch aus seiner persönlichen Eitelkeit heraus, der dann ja schon damals sagte, dass nach Jahrtausenden erst, wenn der Stuck heruntergefallen ist, sollen seine Glyptothek fallen. Bei uns hat es ein bisschen durch den Krieg ist ein bisschen schneller gegangen. Jedenfalls, hier sieht man jetzt die Räume und ich möchte jetzt doch mit diesen Bildern zeigen, weil die Tradition viel stärker ist, als man glaubt. So wie Glänze symmetrisch aufstellte im Klassizismus, sind auch diese Aufstellungen, das ist nicht hingestellt, sondern das ist ganz genau nach dem Rhythmus der Räume gemacht. Die jetzige Glyptothek, so modern sie auch wirkt, hat natürlich auch diesen Bezug, dass die Figuren sehr stark auf die Architektur eingehen. Wenn Sie das jetzt eben nebeneinander sehen, sieht man es vielleicht am besten. Das ist eines der wenigen Räume, wenn Sie den linken sehen, der Satyr, oder der Selen besser gesagt, der steht da am selben Platz wie jetzt. Er steht nicht mehr auf dem roten Sockel. Manche Figuren oder viele Figuren haben auch die Ergänzungen, sind abgenommen worden, aber da sehen Sie gerade den Unterschied, Blick durch den Säle, diese farbigen Böden, das reiche Gold, Weiß und hier dann doch diese gewisse Tonigkeit, die wir hier haben, aber die im Grunde genommen, auch wenn die Figuren jetzt ganz frei stehen, nicht mehr wandgebunden sind, doch eigentlich zeigen, wie rhythmisch sie rein bewegt werden. Wenn wir eine neue Figur kaufen, die da rein muss, dann muss eine andere raus. Das kann man nicht dazu stellen, so wie ein Museum, eins nach dem anderen. Und wenn Sie das hier sehen, bei dem Römersaal, da wird es ja am deutlichsten, das ist eine, wenn man hier oben in den Römersaal reingeht und glaubt, man geht da auf ein Agora oder Forum oder sowas und kann sich zwischen die Römer mischen, dann ist das natürlich völlig unhistorisch. So sind römische Porträts nie aufgestellt gewesen. Da ist sogar der Klassizismus näher mit der Wandgebundenheit. Aber natürlich stand da im Klassizismus nicht der dickste Kopf in der Mitte und dann nach der Größe nach unten. Das ist natürlich reines, in der Antike stand es nicht so, das ist natürlich die reine Symmetrie, so wie es Klenze wollte. Das ist ein Bild sozusagen, wo die Antike zur Dekoration gemacht werden und wir hier, die versuchen, in einer Zeit, wo der römische Kaiser vielleicht gerade den Namen nicht einmal mehr die Leute kennen, versuchen wir, die Bilder wieder zu verlebendigen. Diese Verlebendigung erlaubt es natürlich auch, dass man, darum ist es ja kein Zufall, dass jeder Künstler gern bei uns ausstellt und wir jetzt eigentlich eher Probleme haben, die loszuwerden oder besser gesagt, die Diäten auszustellen. Entschuldigung, nehme den Satz zurück. Also, da sehen Sie hier so Markus Lippertz und hier Avramidis. Und da kann man schon sagen, ohne dass man jetzt natürlich auch durch die einleitenden Worte von Herrn Knaus als vorbelastet eingestuft werden kann, dass das sicher jedenfalls in meinen Augen die gültigste Lösung ist, wie man umgegangen ist mit einem klassizistischen Bau, aus dem man dann wieder was Neues und auch was meines Erachtens Gültiges geschaffen hat. Was ich bedauere ist, dass man leider so wenig abgenommen hat. Man hätte in den 60er Jahren natürlich unglaublich viel von Cornelius noch abnehmen können. Ich selbst kenne noch einen Student, wo hier Netze eingezogen war, wo der Stock runtergefallen ist. Den hätte man auch bergen können. Es wäre es wert gewesen, die kleinen Fragmente zeigen es in etwa. Ich finde auch die Farben wunderbar, aber vielleicht bin ich da auch voreingenommen. Vielen Dank.